Tag Christian, dann lass uns mal starten mit einer neuen Podcast-Folge.
Hallo Herr Kollege, guten Tag.
Also Thema, weil es gerade ganz aktuell ist, Studierendenzahlen. Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz hat jetzt hat vor ein paar Tagen jetzt die Studierendenzahlen im Land Rheinland-Pfalz veröffentlicht, die, ich sag mal so, durchwachsen sind, um es mal positiv auszudrücken. Und für unsere Hochschule Trier oder für den Standort Trier vielleicht sogar erschreckend, dass die Hochschule Trier ordentlich Federn gelassen hat und die Universität Trier aber auch. Also wir sind, glaube ich, auf dem vorletzten und drittletzten Platz als Standort Trier. Von daher, deine Sicht, deine Meinung zu den nackten Zahlen erstmal.
Ja, das schwierig, ist, oder? Ja, das ist schwierig und schon ein bisschen erschreckend. Wenngleich ich sagen muss, dass ich persönlich nicht wirklich erschrocken im engeren Sinn bin, weil ich genau diese Gefahr, diesen Trend schon seit Jahren immer vorhergesagt habe in apokalyptischen Szenarien und gesagt habe, Leute, die Leute, die bei uns studieren wollen, in der Zukunft, heute, die werden gar nicht geboren oder die sind gar nicht geboren worden. Also wir haben ja tatsächlich mit erheblichen demografischen Problemen in unserer Region zu tun. Und wir haben nun mal ein großes regionales Einzugsgebiet. Und da ist es nicht wirklich überraschend, dass sich das jetzt irgendwie auch in deutlich luftigeren Hörsälen reflektiert. Das ist ja klar.
Naja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt die Zahlen mal rausgesucht der Schülerinnen und Schüler, die Abitur gemacht haben in Rheinland-Pfalz. Da sind die Zahlen von 2016 bis 2020. Und da sind wir von 15.700 Abiturienten in 2016, also 15.700 auf 14.200 zurückgegangen. Das ist ein Rückgang um 10% bei denen, die Abitur gemacht haben. Und das ist ja die Klientel, die dann an unsere Hochschulen und Universitäten kommen. Ne? Also da haben wir schon mal ein echtes Problem, ohne dass es jetzt besser wird. Ne? Ist ja nicht so, dass jetzt dann irgendwann nächstes Jahr 20% mehr kommen werden.
Nein,
ich glaube, die Grundgesamtheit fehlt.
Ja, absolut. Und ich glaube, wenn wir uns darüber unterhalten, sollten wir den Blick auch weit fassen, weil wir könnten jetzt natürlich im ersten Augenblick dazu verleitet sein, zu sagen, Hochschule, die Studierendenzahlen brechen ein, in Klammern sagt der BWLer, die Kunden brechen weg, wir erleiden Umsatzverluste, dann müssen wir mal was machen. Aber ich glaube, das Problem ist ja wesentlich größer. Und das, was wir heute beobachten, ist ja auch erst der Anfang eines riesengroßen Problems, was auf uns alle als Gesellschaft zurollt, dass nämlich diejenigen, die heute nicht bei uns im Hörsaal sitzen, auch in den nächsten 40 Jahren keine Jobs bei uns in Deutschland haben werden, die sozialversicherungspflichtig in die Renten und Krankenkassen, in unsere Sozialsysteme einzahlen. Wir erfahren es nur gerade als Erste und erleben es am eigenen Körper, am Job sozusagen. Aber das ist natürlich ein gigantisches Problem, was auf uns als Gesellschaft zurollt, was wir jetzt sehen können, indem wir von am Pult in den Hörsaal schauen und indem die Studenten, die noch da sind, mal links und rechts neben sich schauen und sehen, ups, da sind ja plötzlich Plätze frei. Und daraus sollten wir viel lernen, und zwar nicht nur in unserem Mikrokosmos Hochschule Trier, sondern ich glaube, wir sind alle angehalten, ein bisschen größer zu denken.
Naja, das meine ich, diese ganze Thematik des Fachkräftemangels, das ist ja omnipräsent. Ja, wobei da immer auch so ein bisschen die Frage ist, wenn wir da mal ganz kurz überlegen, wie groß ist dieser Fachkräftemangel in der Industrie wirklich? Also suchen die wirklich echte Fachkräfte oder suchen die den 20-Jährigen mit 10 Jahren Berufserfahrung, der dreisprachig aufgewachsen ist und für 10.000 Euro im Jahr 80 Stunden arbeiten will? Ne? Also auch solche Unternehmen gibt es ja, und dann sagen die, oh, nee, sorry, die gibt es nicht mehr am Fachkräftemangel. Also ich glaube, auch da muss man wahrscheinlich unterscheiden, was ist echter Fachkräftemangel und was ist gefühlter, weil die Unternehmen auch immer noch falsche Vorstellungen haben vom Berufsleben und auch von den Bedürfnissen von Berufseinsteigern.
Ja, wenngleich, du weißt, dass ich viel Beratung mache und da bin ich ganz oft mit genau diesen Problemen konfrontiert. Ich habe mich die Tage erst mit einem relativ großen Steuerberater unterhalten, der hat 70 Mitarbeiter und hat ein Riesenthema, Leute zu finden. Und das sind tatsächlich Fachkräfte, die müssen nicht zwangsläufig studiert haben, aber dürfen es sehr gern, die bei ihm natürlich Jobs machen, Buchhaltung machen, die Controlling-Funktionen bei seinen Mandanten wahrnehmen können, also was die Mandanten an so jemanden outsourcen und so weiter. Und er sagt, die Leute gibt's nicht. Christian, du arbeitest doch an so einer Hochschule, bring mal ein paar. Ja, ich hab einen Bäcker mit einer Bäckereikette kennengelernt, der braucht ganz, ganz dringend einen kaufmännischen Leiter. Diese Leute gibt's gar nicht auf dem Markt. Und wenn es die auf dem Markt gibt, dann ist es manchmal so, dass ein Mittelständler sich die gar nicht so richtig leisten kann. Also das ist schon, das ist ein richtig, richtig großes Problem. Und ich glaube, das ist keine Fantasie von in großen Industriebetrieben. Ich glaube, das ist inzwischen ein ganz fundamentales Problem in der in Deutschland so wichtigen gesamten mittelständischen Wirtschaft.
Ja. Jetzt die Frage zurück zu den Studierendenzahlen. Woran liegt es, dass wir als Hochschule Trier, jetzt mit beiden Standorten, also Umweltcampus, im sehr ländlichen Raum, die Hochschule in Trier am Hauptcampus, in Freihof, schon mal eine Großstadt mit 100.000 Einwohnern und im entsprechenden Einzugsgebiet auch sicherlich Richtung Eifel, wenn auch strukturschwach, aber warum haben wir immer weniger Studierende? Also liegt es nur an den geringer werdenden Abiturientenzahlen oder woran hapert's?
Ja, du weißt, was meine Antwort ist, weil ich ja gern die Finger in Wunden lege. Also natürlich, du sagst völlig zu Recht, es fehlt einfach an der Grundgesamtheit. Das ist natürlich ein wesentlicher Treiber für diese Entwicklung. Aber ganz ehrlich, wir müssen uns auch als Hochschule hinterfragen, und das genau tun, was ich den Studenten als BWL-Prof ständig versuche beizubringen, nämlich, dass man permanent die Aufgabe hat, sein Geschäftsmodell zu hinterfragen. Und auch wir als Hochschule haben ein Geschäftsmodell. Und wir müssen uns permanent fragen, bieten wir die richtigen Dinge an? Transportieren wir gegenüber unseren potenziellen Kunden, also zukünftigen Studierenden, die richtigen Werte und platzieren wir etwas an einem Markt, was gefragt ist, erstens. Und wenn wir zu der Erkenntnis kommen, ja, wir haben ein gutes Produkt, wenn ich das so sagen kann, dann müssen wir uns fragen, transportieren wir die Message richtig? Benutzen wir die richtigen Kanäle und Kommunikationsformen, um die Leute, die wir gerne hier hätten, auch anzusprechen, in deren Sprache, auf deren Plattformen? Und das sind ja im Prinzip zwei Fragen, die ich da aufwerfe. Und ich glaube oder ich sehe in beiden ganz erhebliches Verbesserungspotenzial. Wir haben gute Produkte und insbesondere, ich spreche jetzt für den Umweltcampus, ich glaube, wir haben auch ein noch modernes Produkt, was aber gerade auch ein bisschen altert. Das, was wir jahrelang als unseren USP verkauft haben, als unseren Unique Selling Point, nämlich Nachhaltigkeit. Das ist heute zum Mainstream geworden und wir sind durchaus, glaube ich, angehalten, mal zu überlegen, ob wir uns darauf noch viele Jahre werden ausruhen können. Und das andere ist, kommunizieren wir richtig? Und die Frage kann ich ganz klar beantworten mit Nein. Ich glaube, die Hochschule hat noch nicht hundertprozentig verinnerlicht, wie man heute mit jungen Leuten kommuniziert und wie man die erreicht. Wir haben viele Sachen angestoßen. Letztlich ist das, was wir hier jetzt gerade machen, ja auch ein kleiner Teil davon. Aber das muss natürlich in einer viel höheren Taktzahl und mit natürlich mehr Professionalität angegangen werden, aus meiner Sicht.
Ja, also wir können mal das Beispiel aufgreifen, weil ich ja selber involviert bin, wenn wir mal den Studiengang Erneuerbare Energien nehmen. Der gehört ja zu beiden Fachbereichen. War 2012, als er ins Leben gerufen wurde, ich denke noch, also zwar nicht einzigartig, aber schon ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland. Das gab es noch nicht so viel. Mittlerweile kann man regenerative Energietechnik, glaube ich, an jeder Hochschule und Uni studieren. Aber ja, eigentlich ein ganz zentraler Studiengang, den wir jetzt als Gesellschaft in Deutschland brauchen, gar nicht jetzt nur Umweltcampus, sondern deutschlandweit. Und wir beobachten, also einmal beobachte ich das jetzt in Birkenfeld, dass die Studierendenzahlen sich auf einem niedrigen Niveau stabilisiert haben. Also da ginge deutlich mehr. Wir hatten auch schon mal mehr Studierende. Gleichen Trend beobachten wir aber bundesweit, dass wir also bis zu 30% weniger Erstsemester haben in diesen Fächern der regenerativen Energietechnik. Obwohl wir jetzt eigentlich erwarten könnten, die Fridays for Future Generation kommt jetzt, wird fertig mit der Schule und könnte es jetzt studieren. So, also das heißt, die erste Frage ist, warum kommen die jungen Menschen nicht und studieren das? Wissen die nicht, was es ist? Wollen sie vielleicht dann doch was anderes machen? Und dann der zweite Punkt ist, jetzt aus meiner Sicht bin ich schon auf vielen Kommunikationswegen unterwegs. Wobei meine Reichweite natürlich nicht ausreicht.
Ich wollte gerade sagen, das Erste. Ne? Ja. Also dein Engagement in allen Ehren, das ist toll, aber Butter bei die Fische, das machst du alles mit Bordmitteln nebenbei. Du tust, was du kannst, was ist toll ist, ich mache das auch. Aber da gibt es natürlich Konkurrenz, die schießt aus allen Rohren. Ja? Und da gibt es ein ordentliches Marketingbudget und damit erreicht man auch mehr.
Die Frage ist, also, bräuchten wir TikTok-Influencer? Also wäre das zum Beispiel der Weg, dass wir sagen, wir kaufen uns so ein, die machen ja oder bieten ihre Dienstleistungen ja für Geld an. Also müsste man sich als Hochschule so ein TikTok-Influencer kaufen. Ich sage jetzt mal, dass TikTok das Medium ist, um die Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Ich glaube, Instagram ist eher die Generation danach an den Hochschulen.
Also ganz ehrlich, mir ist das liegt einfach an meinem biologischen Alter. Mir ist das fremd, aber ich sage, da müssen wir die Leute fragen, die das täglich benutzen. Und es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Man muss doch all das bespielen. Und wenn es überhaupt nicht funktioniert, man kann ja heutzutage bei all diesen digitalen Tools auch sofort messen, wer das nutzt, wer draufkommt, wie visibel das ist. Und wenn wir rausfinden, nee, das funktioniert bei uns nicht, dann wird es wieder eingestellt. Das ist natürlich auf eine gewisse Weise auch Try and Error, aber daraus wird man schlauer, glaube ich.
Die Studiengänge an sich, die sind aber attraktiv, oder? Wie siehst du das? Müssen wir unser Angebot anpassen? Du sagtest gerade, ich finde das Bild eigentlich ganz schön, wirklich von Kunden und Produkt zu sprechen, denn also es hilft manchmal, diese Betriebswirtschaftsbrille aufzusetzen, auch wenn ich als Physiker sage, brauchen wir das jetzt wirklich? Aber ja, vielleicht ist diese Denke gar nicht so schlecht. Wir haben das Produkt, Bachelor und Master und brauchen jetzt also Kunden, die das haben wollen. Und ich denke, die jungen Menschen wollen das haben. Also dein Produkt, der Sustainable Business and Technology, der hat natürlich eine andere Kundschaft, nämlich eine internationale. Das läuft ja ganz gut, ne?
Ja, wenngleich das, glaube ich, sogar noch ein anderes Thema ist. Das hätte ich sowieso heute noch aufgegriffen. Aber ich will noch mal einen halben Schritt zurück machen. Du hast eben gefragt, haben wir die richtigen Produkte? Ich glaube, da spreche ich jetzt für den Fachbereich Umweltwirtschaft, Umweltrecht. Ich glaube schon, dass es da gute Produkte gibt. Und die heißen dann Umwelt- und Betriebswirtschaft. Und da finde ich, darf man schon mal hinterfragen, ob das der Begriff Umweltwirtschaft eigentlich genau das ist, was wir tun und was heutzutage im Jahr 2022 und zukünftig auch genau das ist, was man damit verbindet, wenn man das sozusagen als Unvoreingenommener hört. Und da weiß ich von einigen Absolventen von uns, dass sie sich nahezu rechtfertigen mussten und zunächst mal erklären mussten, was sie überhaupt studiert haben, weil das ist ein selbst erfundener Begriff. Und damit kann natürlich nicht jeder Personaler, nicht jeder Entscheider, der beurteilen soll, ob das eine Qualifikation ist, die zu meinem Unternehmen, zu meinem Job passt, unmittelbar etwas anfangen. Vielleicht tun wir uns auch mit der Bezeichnung des Produktes, um bei dem betriebswirtschaftlichen Termini zu bleiben, vielleicht tun wir uns damit gerade keinen Gefallen. Und ich würde auf jeden Fall anregen, darüber nachzudenken. Das ist das eine. Das zweite ist, man muss davon bin ich überzeugt, permanent innovativ sein. Ein gutes Unternehmen macht das auch. Ich kenne Unternehmen, die befinden sich in einer Innovationsdauerschleife. Und das ist, glaube ich, in dieser schnelllebigen Welt, die wir heute haben, wo ja alles in einem Affenzahn stattfindet, das ist total wichtig, auch für eine Hochschule. Wir müssen auch permanent uns verändern, uns hinterfragen. Und man, nicht aus jeder Hinterfragung resultiert ja die Erkenntnis, wir machen alles falsch und müssen alles anders machen. Aber wir müssen uns wenigstens hinterfragen und am Ball bleiben. Und so bleibt man, glaube ich, agil und frisch und beweglich. Und da sehe ich bei uns Verbesserungspotenzial. Das dazu, und die zweite Frage, die du gerade aufgeworfen hast, das ist ja praktisch ein weiterer Strang. Ja, in Deutschland, Demografie, einfach die Anzahl der Menschen, unsere Population geht zurück. Wir brauchen aber die Leute hier, um die Arbeitsplätze zu füllen, in Zukunft noch mehr als heute. Und deswegen müssen wir uns, glaube ich, ganz intensiv drum kümmern. Und das ist unsere Verantwortung als staatliche Hochschule. Davon bin ich 100% überzeugt. Wir müssen uns darum kümmern, die Leute auch aus anderen Ländern hierher zu holen. Wir müssen versuchen, die hier zu integrieren. Wir müssen die willkommen heißen und damit das Problem ein bisschen lösen. Und auch da sind wir wieder die Ersten, die in dieser Kette am Start sind. Es ist unser Job, die hierher nach Deutschland zu holen, denen zu zeigen, dass Deutschland ein tolles Land ist, in dem sich's gut leben lässt, wo es gute Jobs gibt. Und auch da sage ich, da können wir noch viel dazulernen, weil natürlich unsere Regierung sagt, wir sind ein Einwanderungsland. Aber ganz ehrlich, das ist natürlich totaler Quatsch. Wir sind ein Einwanderungsland für Leute, die hier Asyl suchen und sozusagen vornehmlich Wirtschaftsflüchtlinge sind. Die top qualifizierten Einwanderer, die gucken auf ganz andere Länder, wo es eine völlig andere Einwanderungspolitik gibt. Schau mal nach Kanada und so weiter. Schau nur nach England. Ja. Die sind da viel, viel weiter als wir. Ich glaube, da läuft einfach total viel falsch. Aber das, was wir als Hochschule tun können, das sollten wir auch tun, nämlich unseren Internationalisierungsprozess viel professioneller angehen, beschleunigen, den auch viel mehr in das Zentrum unserer Bemühungen stellen. Und dann können wir mithelfen, ein kleines Stück nur, das gesellschaftliche Problem zu lösen. Davon bin ich überzeugt.
Ja, also dieses Internationalisierungsthema, ich glaube, das sollten wir mal gesondert behandeln in der Podcast-Folge, vielleicht sogar auf Englisch, wir hatten ja schon mal überlegt, was haben wir so für Themen, aber ich glaube, das macht dann Sinn, vielleicht führt das ja jemand in der großen, weiten Welt und sagt, bah, da gehe ich hin, das scheinen ja zwei coole Profs zu sein. wenn wir jetzt nochmal bei diesem Agilen bleiben, also Hochschulen als öffentliche Einrichtungen oder Institutionen sind ja
nicht per se agil.
Nicht agil. Also das geht einfach von der Organisationsstruktur nicht. Also diese Verfahren sind alle träge. Das ist hoch bürokratisiert. Auch das kann man natürlich hinterfragen. Muss das so sein und so weiter? Wobei da hat man wenig Einfluss aus dem Inneren heraus. Das heißt, Änderung von Prüfungsordnung oder Reakkreditierung von Studiengängen, das ist ein ziemlich großer Aufwand. Ich glaube, die Agilität kann ja dann eher in den oder in der Attraktivität der Inhalte liegen. Das heißt, dass dann das Produkt gut ist. Man muss vielleicht dann mal eine neue Verpackung probieren. Wobei auch das ja nicht zwingend erfolgreich sein muss. Ne? Dass du jetzt im Studiengang einen neuen Namen gibst, auch das ist nicht zwingend der Erfolgsfaktor.
Nein. Verstehe mich da bloß nicht falsch. Ich sage nur, man muss. Das gehört ja zu meiner Ambition, oft alles zu hinterfragen. Dazu gehört natürlich auch, die Verpackung zu hinterfragen. Und wenn ich höre, dass die Verpackung manchmal Probleme bereitet, weil sie den wahren Kern verkleidet, anstatt ihn zu präsentieren, dann muss ja erlaubt sein, auch zu sagen, Leute, lasst mal die Köpfe zusammenstecken. Macht das so Sinn? Vielleicht ist die Erkenntnis, ja, das macht so Sinn, aber vielleicht auch nicht.
Könnte es nicht einfach sein, dass wir sagen müssten oder dass die Folge ist, Trier und Birkenfeld haben keine Chance, weil wir hier am Rande von Deutschland liegen und die umliegenden Regionen so strukturschwach sind, demografisch auch schwierig sind. Also ich glaube, der Hunsrück ist mit die schwächste demografische Region, die wir in Westdeutschland haben.
Absolut. Auch das muss das man heißt, denken dürfen. Natürlich. Natürlich. Ja, auch das, finde ich, muss auf den Tisch. Lässt es sich rechtfertigen, in einer schrumpfenden Umgebung eine Hochschule zu unterhalten? Das müssen wir ja auch alles bezahlen. Also wir als Steuerzahler müssen das bezahlen. Und für mich ist klar, die Rechtfertigung einer solchen Hochschule, die resultiert aus ihrer Fähigkeit, einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, aus nichts anderem. Das ist kein Selbstzweck, den wir haben. Entweder bringen wir etwas für unsere Gesellschaft und das bedeutet in unserem konkreten Fall gut ausgebildete Fachkräfte, oder es gelingt uns nicht oder immer schlechter. Und dann muss man auch durchaus denken, okay, dann muss so ein Land wie Rheinland-Pfalz Ausbildung auch mal irgendwann bündeln und muss sagen, dann unterhalten wir halt nicht 10 Hochschulen, sondern nur noch 8.
Ja, weil das ist natürlich schon politisch ein harter Schritt ist. Ich denke, also unser Produkt selber, wenn wir da nochmal drauf blicken, die Qualität derer, die dann bei uns den Abschluss machen, die ist ja schon sehr ordentlich. Also man hört ja wenig Klagen, dass Unternehmen dann sagen, ach, die können ja gar nichts, die bei euch studiert haben. Weil das Feedback, was ich dann bekomme, sowohl von den Absolvierenden als auch von den Unternehmen, dass das, was die dann leisten im ersten Jobjahr, will ich mal sagen, das ist sehr, sehr ordentlich. Klar, die Berufserfahrung fehlt noch, die kommt dann im Laufe der Zeit. Aber ich denke, das Werkzeug, was wir denen mitgeben, ist schon sehr ordentlich. Und der Werkzeugkasten und auch dieses lösungsorientierte Denken. Also ich glaube, das, was wir bieten, ist ja gar nicht so schlecht. Und was uns fehlt, ist jetzt halt der Nachschub, um noch mehr Leuten diese guten Dinge mit auf den Weg zu geben.
Ja, es sehe ich so ähnlich. Ich glaube, es gibt immer, wie das ganz normal im Leben bei allen Dingen ist, es gibt immer gute und schlechte. Aber ich glaube, und das sage ich jetzt mit einem zwinkernden Auge, weil dieser ganze Trend, den wir gerade beide heute besprechen, der hat ja auch noch eine gute Seite. Das darf man nicht vergessen. Desto weniger Studierende im Hörsaal sitzen, und das ist Verhältnis zwischen Studierenden und Lehrenden war ja bei uns schon immer sehr, sehr gut und wird durch diese ein bisschen unglückliche Entwicklung jetzt eigentlich nur noch besser. Der wirkt sich natürlich auch aus. Also bei mir sitzen in ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, exklusiven Elective-Veranstaltungen, also Wahlpflichtfächern, da sitzen 10 Leute drin und mit denen arbeite ich so intensiv zusammen, da würde ich fast unterschreiben, die sind nachher ganz gut unterwegs bei den Dingen, die wir inhaltlich dort bearbeiten. Und da nehmen die natürlich 10-mal so viel mit, wie wenn die in einer Veranstaltung von 50 oder 60 Leuten sitzen würden. Das hat ja auch einen riesengroßen Vorteil. Aber wie immer muss man eine Balance finden. Wir brauchen genug, aber nicht zu viele Studierende. Denn wenn wir wieder zu viele haben, dann muss man den Ansatz ändern. Dann ist das vielleicht wieder ein anderer Approach, den man zur Ausbildung und Lehre hat, der viel weniger persönlich, viel weniger intensiv ist. Und das ist ja gerade eines der Assets, ein Vorteil, den wir Studierenden bieten können. Zeig mir mal eine Hochschule, wo man so nah am Prof dran ist wie hier. Da wirst du nicht so viele finden.
Naja, genau. Das ist, glaube ich, ein ganz besonderes Asset, was wir insbesondere am Umweltcampus haben. Denn wo hast du denn als Studierender schon im Bachelor persönlichen Kontakt mit dem Prof? Ach, also in den Unis schon mal gar nicht. Das ist, kannst ja während der Promotion kannst du davon träumen, aber
ganz viele Studis haben eine Handynummer. Die können mich anrufen, wenn sie irgendeinen Workshop, irgendeine Hausaufgabe bearbeiten. Dann können die mich anrufen und dann klären wir das. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das geht natürlich nur so lange, ich nicht 100 Anrufe am Tag kriege.
Ja, eben. Das ist, denke ich, ein Vorteil. Wobei, das nach außen darzustellen, das verstehe ich ja vielleicht als junger Mensch direkt nach der Schule gar nicht. Denn wenn ich mich jetzt entscheiden sollte, also bei mir damals, das war klar, ich gehe nach Aachen, ich studiere Physik, Mathe, Physik, LK, also Hardcore-Nerd. Wobei Aachen jetzt kein Standort ist, der exzellent in Physik ist. Der Maschinenbau ist da stark, aber ich wollte halt Physik studieren und Aachen hat halt erstmal guten Namen. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie junge Menschen heutzutage die Entscheidung treffen, was studiere ich und wo gehe ich hin. Habe ich keine Vorstellung, wie da so ein Entscheidungsprozess läuft.
Aber jetzt kommen wir auf einen anderen Punkt zurück, den wir zuvor schon adressiert haben. Genau das ist Marktforschung. Und das müssen wir verstehen. Und das gehört, das ist ein Teil unseres Marketings, zu verstehen, wer überhaupt der Kunde ist, wie er tickt und wie er entscheidet. Und das habe ich jetzt diese Woche erst in Grundlagen BWL mit den Studis gemacht. Da haben wir geredet über normative Marketingstrategien und über operative, wie man es dann umsetzt.
Ja. Ja. Ja, das ist, also, ich meine, es ist natürlich schwierig, das rauszubekommen, weil natürlich auch die Schülerkohorten sehr heterogen sind. Ne? Also die einen haben, also wenn du aus dem akademischen Haushalt kommst, hast du einen ganz anderen Zugang zum Hochschulsystem, als wenn du aus einer Familie kommst, wo keiner studiert hat bisher.
Ja.
Und dann kennst du das System nicht und dann gehst du da auch nicht rein. Und das ist auch so ein Grundproblem, dass wir da, was wir haben, dass wir halt die nicht-akademischen Schülerinnen und Schüler nicht so richtig erreichen, weil die dann auch vielleicht ja, gar nicht erst zum Abitur kommen, sondern vorher schon was anderes machen. Ne? Das ist also, ja, also gar nicht so einfach. Ich meine, wir sind ja auf Informationsveranstaltungen, auf Messen präsent als Hochschule. Wir gehen in die Schulen, präsentieren uns da, wenn dann Veranstaltungen sind, das geht jetzt ja nach Corona wieder, dass wir die Schulen an die Hochschulen holen, die Lehrer, die Schülerinnen und Schüler, um zu zeigen, was wir so machen. Denn wenn die einmal da sind, sind die immer ganz begeistert und verwundert, was wir für tolle Sachen machen. Und wenn dann sich davon ein paar dafür entscheiden, ach, ich gehe doch nach Birkenfeld, um dort zu studieren, haben wir ja schon gewonnen, weil der Aufwand natürlich auch immens ist. Ne? Und ja. Das darf man ja nicht vergessen. Das ist schon richtig, also richtig viel Arbeit. Und was rauskommt, ob es funktioniert, weiß man am Ende auch nicht. Ne?
Aus genau dem Grund bin ich dem gegenüber immer ein bisschen skeptisch eingestellt. Aber lass uns mal zusammenfassen. Problem da, Problem erkannt. Es gibt Hausaufgaben, an denen wir ja schon sitzen mit rauchenden Köpfen, aber wo wir tatsächlich noch ein bisschen länger nachsitzen müssen, glaube ich. Und wo wir uns einfach mehr an den Haaren schnappen und aus dem Sumpf rausziehen müssen, indem wir einfach aktiv sind und Dinge probieren und unternehmen und testen, um einfach am Ball zu bleiben. Und langfristig, wir haben es ja eben gesagt, die Existenzberechtigung dieser Institution sicherzustellen.
Ja, genau. Genau das müssen wir machen. Ich habe jetzt gerade eben noch mal die Zahlen nachgeguckt. Also man muss jetzt bei so Statistiken natürlich immer aufpassen, wie lügt man mit Statistik. Also bei den absoluten Zahlen, was die Studienanfängerinnen und Anfänger angeht, sind wir auf dem vorletzten Platz als Hochschule Trier. Also das ist nicht nur der Umweltcampus, sondern die gesamte Hochschule. Wir haben eigentlich einen Rückgang von 2%, also tatsächlich nur 1,9% und sind damit wieder besser als der Landesschnitt. In Rheinland-Pfalz haben wir 2,3% weniger Erstsemester und Erstsemesterinnen. Also das
jetzt ist, kommt der Mathematiker durch.
Nee, genau, von daher das nächste Problem. Ne? Wie drehe ich mir die Zahl so, dass man sagen kann, wir sind einäugig unter Blinden, wobei das natürlich nicht zufriedenstellen darf. Das ganz im Gegenteil, wir müssen da irgendwie gucken, wie wir da vorankommen. Aber wenn es da eine gute Lösung gäbe, hätte die wahrscheinlich schon mal jemand ausprobiert und umgesetzt und wir müssten sie wahrscheinlich nur kopieren, ne? Oder? Also.
Ja, du hast vorhin gesagt, Träger, Organisation, es braucht halt ein paar Beweger und wir müssen weiter an der Kiste ziehen.
Genau. Dann machen wir das
nicht
hier im Podcast, sondern jetzt
in echt?
Im Anschluss. Genau, gucken wir mal, wie wir noch schöner, noch toller, noch bunter werden. Ich denke, dann das Thema haben wir jetzt mal aus verschiedenen Facetten beleuchtet, ohne eine Lösung zu finden. Vielleicht haben wir auch eine Lösung und verraten sie nur nicht. Das könnte ja noch ein Weg sein. aber Christian, ich danke dir wieder fürs Mitpodcasten.
Sehr gerne.
Danke an dich, fürs Organisieren. Immer gerne und dann stehen die nächsten Themen schon bereit. Von daher besten Dank und würde sagen, frohes Schaffen noch. Bis dahin.
Ebenso. Tschüss, Henrik. Ja.